Culture.
Cultura.
Kultur.
Cultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir zu Gast in der Mühle Ottelfingen, ein Ort der Kultur und Begegnung, soweit der Selbstbeschrieb. Und unser Thema ist heute Abend der Streit, die Streitkultur, die Auseinandersetzung, der Konflikt, die Diskussion. Ein alltägliches Vorkommnis zwischen Menschen, und darüber spreche ich mit Chantal Bolzon, Rechtsanwältin mit Spezialgebiet Urheberrecht, Nadia Zähler, Musikerin und Grafikerin, und Wolfgang Wörnhardt, Präsident der Stiftung Mühle Ottelfingen und beruflich Mediator. Drei Menschen, die beruflich und wahrscheinlich auch menschlich aus verschiedenen Perspektiven auf den Streit schauen, auf den Diskurs, die Auseinandersetzung. Ja, ist Streit wichtig? Chantal?
Ja, ich finde, also die Frage ist, was ist denn überhaupt Streit? Was verstehe ich drunter? Für mich ist Streit eine sehr emotional geführte Auseinandersetzung. Also wenn ich einfach sachlich diskutieren kann oder mich auseinandersetzen kann, ist für mich noch kein Streit. Streit hat für mich so ein bisschen auch eine negative Komponente, ist eigentlich auch mit Gefühlen wie Wut verbunden, genervt sein, sauer werden. Und ich finde es aber wichtig, damit einen Umgang zu haben mit diesen Gefühlen und so eben auch das vielleicht auch konstruktiv lösen zu können. Insofern finde ich Streitkultur und wie ich Auseinandersetzungen führe etwas sehr Zentrales.
Nadia?
Für mich ist Streiten auch eigentlich eine gute Sache, sehr unangenehm oft, aber ich habe das Gefühl, Streiten ist dazu da, Konflikte zu entwirren, Wahrheiten aufzudecken und dann Lösungen zu finden.
Wolfgang?
Streit ist ganz was Unnötiges. Völlig falsch. Man sollte nicht streiten.
Mhm.
Streiten ist absolut negativ. Das grenze ich ganz klar ab gegen Konflikte austragen.
Okay. Danach ist es eine Frage des Vokabulars. Dann machen wir als Streitkultur etwas, wo wir über Diskussionskultur, über Konflikte reden?
Ja, über Streiten kann ich nicht reden. Ich mag es nicht. Mhm. Wenn gestritten wird, laufe ich in der Regel davon.
Aber wieso magst du es nicht?
Weil Streiten heißt für mich, einander nicht zuhören, einander nur anschreien, auf den eigenen Ansichten bestehen, behaupten, man hätte die Wahrheit gepachtet, und das alles ist völlig nervtötend.
Mhm. Könnt ihr damit etwas anfangen, mit dieser Unterscheidung?
Ja, ich glaube, ich definiere Streit anders, aber diese Form von Streit, finde ich, kann ich mich nur anschließen. Dafür fehlt mir auch oft die Energie. Ich finde es wert zu versuchen, doch in einen Dialog zu treten und dass man einander zuhören kann. Aber mich kann man, also es braucht sehr viel, dass ich selber wütend werde, aber mir nicht zuhören oder eben so diese Verhaltensweisen, die Wolfgang gerade beschrieben hat, damit kann man mich ganz gut triggern. Und dann werde ich sehr wütend und meine Art zu streiten ist dann auch sehr destruktiv.
Ja, also für mich ist es nicht ganz so dramatisch, wie Wolfgang das geschildert hat. Also ich habe den Begriff für mich auch ein bisschen anders definiert. Aber ich habe das Gefühl, Streiten ist halt auch ein bisschen was Menschliches, eben weil ja Emotionen involviert sind und man zum Teil die Fassung verliert. Und ich finde halt, ich stelle dem Streit jeweils das Schweigen gegenüber für mich. Und Schweigen finde ich eben eigentlich genauso gewalttätig. Und im Zweifelsfall streite ich lieber, als sich anzuschweigen. Das finde ich die schlimmere Variante.
Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Also ich finde eben, Streiten ist für mich auch noch eine Form von Austausch und Dialog. Wenn ich das Gefühl habe oder den Eindruck bekomme, ich kann keine echte Auseinandersetzung führen, dann reicht es mir dann auch irgendwann. Aber tatsächlich eine emotional geladene Auseinandersetzung. Für mich kommt es einfach sehr darauf an, mit wem und in welchem Kontext es stattfindet. Wenn ich eine Vertrauensbasis habe und auch weiß, wie viel mein Gegenüber aushält an Lautstärke, an Emotionen, oder wenn man tatsächlich auch beide in der Lage sind, Emotionen irgendwann zu benennen oder Ursachen zu benennen, und so wieder im Gespräch weiterzukommen, dann es fällt es mir zwar sehr schwer, aber ich finde es gleichzeitig etwas sehr Hilfreiches, weil Schweigen finde ich tatsächlich auch noch schlimmer als Streit als einander nicht zuhören, weil es für mich auch genauso eine Form von Dialogverweigerung wie die Form von Streit, die Wolfgang beschrieben hat, wo man sich dann nur noch anbrüllt.
Schweigen ist nicht immer eine Dialogverweigerung. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das ich liebe. Höre mein Schweigen, es ist meine Antwort an dich. Das heißt eben für mich, man kann Konflikte unterscheiden. Diejenigen, die auf dem Tisch sind. Und ich finde, das ist nötig, dass Konflikte auf den Tisch kommen. Und es gibt Konflikte, die unter dem Tisch verschwinden. Und über die redet man dann nicht mehr. Und das ist dieses negative Schweigen. Dann muss man Mechanismen kennen, um den von unter dem Tisch raufzuholen auf den Tisch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn man richtig wütend wird, am besten geht man selber weg. Oder wie ich es halt dann mache, ich laufe weg, bis man wieder ein Dialog, heißt ja, einander zuhört. Aber nur gleichzeitig reden ist ja noch kein Dialog.
Nein, aber ich glaube, der Punkt ist ja, das, was du sagst mit dem Weglaufen. Ich habe bei mir auch irgendwann lernen müssen, dass mein Temperament irgendwann so mit mir durchgeht, dass ich dann besser mal gehe, weil das, was rauskommt, wenn ich so wütend bin, nicht mehr sehr hilfreich sein wird. Ich habe dann aber auch irgendwann gelernt, dass eben meine Gegenüber sehr unterschiedlich damit umgehen können und dass ich Menschen kenne, die eigentlich sehr viel an Lautstärke, keine Beleidigungen, aber einfach an laut werden und wirklich an eine Auseinandersetzung vertragen oder das sogar brauchen und ihnen das gut tut, weil es für sie reinigend empfinden. Und andere können schon nur 3 Dezibel mehr als meine normale Gesprächslautstärke kaum aushalten, weil sie finden, es wird zu laut. Und ich glaube, man muss auch in solchen Auseinandersetzungen eine gemeinsame Sprache entwickeln und eben herausfinden, bei jedem Gegenüber, mit dem man einen Konflikt hat, was sind die Mittel, mit denen man das lösen kann? Wie viel Dialog braucht es? Aber so, ich glaube, dieses negative Schweigen, der Auseinandersetzung verweigern, nicht als im Moment mal eine Pause machen, das finde ich tatsächlich extrem belastend auch.
Weshalb wird man laut, wenn man zu zweit am Tisch sitzt? Wenn wir beide jetzt miteinander laut werden, dann heißt das doch, ich denke, du hörst mich nicht. Nö. Auf jeden Fall verstehst du mich nicht. Also du willst mich nicht verstehen. Also muss ich jetzt so laut sagen, bis du zuhörst. Aber du hörst auch nicht zu, du wirst auch laut. Das ist doch einfach Zeitverlust. Da gehe ich lieber raus und trinke einen Kaffee.
Streit, da gibt es ein Verb dazu, das heißt streiten. Und Konflikt, was ist denn da das Verb dazu? Konflikte austragen, ausdiskutieren.
Ja, und hast du nicht Diskurs noch gesagt und solche Sachen? Ja,
ich habe sie alle mal aufgezählt.
Konfliktieren gibt es, glaube ich, auch nicht.
Eben, das stimmt. Das gibt es nicht. Auf das wollte ich eben genau raus. Oder dass wir ein Wort gewählt haben, tatsächlich, oder? Aber der Unterschied zwischen Konflikt austraten und streiten ist ja nicht nur eine Frage von Lautstärke, oder?
Ja, ich würde einfach lieber über Konflikte reden als über Streit.
Okay, danach machen wir jetzt aus diesem Kulturstammtisch Flux geben wir dem einen neuen Namen und der heißt jetzt Konfliktkultur. Sind wir damit zufrieden?
Na, zufrieden. Ich einfach gern, dann kann ich mitreden.
Okay.
Über Streitkultur kann ich und will ich nicht mitreden.
Also gut, Konfliktkultur. Kommt eigentlich für mich ein bisschen aufs Gleiche raus, aber ich weiß nicht, wie es euch dabei ergeht, Nadja? Du wolltest vorhin noch was sagen.
Ja, kein Problem.
Kein Problem. Aber tragt ihr denn gerne Konflikte aus?
Ja, Konflikte gehören zwingend zum Leben. Konflikte entstehen ja zwischen dem Neuen und dem Bisherigen. Jede Entwicklung einer Familie, einer Organisation bedeutet Konflikte, unterschiedliche Ansichten, die austragen, einander gegenüberstellen und im Idealfall gemeinsame Lösungen finden. Also Konflikte sind sehr positiv besetzt für mich, braucht es ganz dringend. Keine Konflikte gibt es, vielleicht in Nordkorea. Dort sind alle einer Meinung.
Also außer sie sind zu Hause und in den eigenen 4 Wänden vermutlich.
Ja, einfach dort, wo keine Entwicklung stattfinden darf, dann gibt es keine Konflikte, vermeintlich.
Das sagst du jetzt als jemand, der professionell auch Konflikte beheben hilft. Ich möchte mal ein bisschen konkret werden. Nadja, du hast eine Band und bist die Leaderin. Jetzt gibt es da Konflikte. Was passiert dann? Wie wird der Konflikt behoben?
Ja, also das hängt halt auch in einer Band wie in einer Familie oder in irgendeinem Team immer sehr stark von den Personen ab und deren Charaktere. Ich habe jetzt das Glück, dass ich von Leuten umgeben bin in meiner Band, die, sage ich mal, sehr lösungsorientiert sind und auch Konflikte klären wollen und die auch austragen können. Mhm. Und das schätze ich sehr, weil ich denke, gerade beim Musizieren ist es so, also wir merken das sehr schnell, wenn irgendwas im Raum ist und irgendjemand die Faust im Sack macht, ja, sage ich jetzt mal, dann hört man das einfach der Musik sofort an. Also die Musik klingt dann sofort nicht mehr gut. Also man kann irgendwie nicht mit der Faust im Sack zusammen schön musizieren. Das ist etwas, das nicht funktioniert. Mhm. Also nicht auf die Art, wie wir das machen. Zum Beispiel in der Probe, also wenn wir proben, erfinden wir ja Musik. Da muss ja irgendwie, da müssen sich alle irgendwie gut und frei fühlen. Mhm. Und,
aber sind denn das Konflikte unter den Mitgliedern untereinander oder ist das irgendwie, da trägt jemand irgendetwas
rein? Ja, zum Teil ist halt jemand sauer in der Band auf jemand anderes oder sieht, manchmal sind es auch musikalische Konflikte, dass man sich nicht einig ist. Und ich denke, es ist immer besser, wenn man das auf den Tisch legt. Das wird dann bei uns auch gemacht. Also bei uns wird es manchmal auch laut. Jemand verliert mal die Nerven oder es wurden auch schon Türen zugeworfen und so weiter. Wie gesagt, also wir können das untereinander ziemlich gut handeln. Mhm. Also, ja.
Und zu wie viel seid ihr?
Zu viert.
Mhm. Und wer hat dann Recht am Schluss?
Sagt dann Recht die Chefin. Hat immer der Chef. Nee, ich glaube, das ist wirklich eine Frage vom in Dialog sein. Also, ich mag das eigentlich sogar. Eigentlich, manchmal mag ich das richtig gern, wenn jemand mich konfrontiert mit einer anderen Meinung oder mit einer anderen Ansicht. Weil ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe für immer. Also ich bin eigentlich bereit, eine falsche Ansicht von mir zu korrigieren. Gerne im Dialog, im Gespräch. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und eigentlich mag ich diese Gespräche auch, wenn man sich nicht einig ist. Ich finde es sogar voll okay, wenn man sich nicht einig ist und sich dann auseinandergeht und das so stehen lässt. Ich kann sogar damit klarkommen. Ich komme wirklich nur mit Leuten nicht klar, die erstens gewalttätig werden. Das finde ich wirklich sehr schwierig.
Auch verbal nehme ich jetzt mal an?
Ja, verbal. Mhm. Dazu gehört für mich eben auch das Schweigen. Teilweise kann Schweigen sehr gewalttätig sein, sehr diskriminierend oder sehr fies. Oder passiv-aggressive Leute empfinde ich auch als sehr, ja, schwierig. Hm.
Aber so Leute kommen wahrscheinlich gar nicht erst in die Band, oder? Nehme ich jetzt mal an. Also.
Nee, eben, das funktioniert irgendwie nicht. Mhm.
Aber vorhin hast du ein interessantes Wort ins Spiel gebracht, nämlich Band. Das ist was Ähnliches wie eine Familie. Funktioniert dann Konflikt austragen gleich?
Also ich muss dazu sagen, ich habe in meiner ersten großen Band, Rosebuds, war eine Frauenband, war ich noch ziemlich jung und dort habe ich den Fehler gemacht, dass ich die Band als Familie missbraucht habe. Ich hatte viele persönliche innere Konflikte, die ich in meiner Ursprungsfamilie nicht lösen konnte und weil ich dort nicht im Dialog sein konnte. Und ich habe dann diese Konflikte in die Band gebracht und habe die dort wie ausgelebt. Mhm. Und das muss ich sagen, das war ein Riesenfehler von mir. Ich habe den auch erkannt, als ich selbst dann eine Familie gegründet habe und habe bemerkt, dass ich wirklich sachlicher werden muss. Weil schlussendlich, eine Band ist halt so ein bisschen wie ein Familiengefüge und da läuft man zum Teil in die Falle, dass man zu unsachlich wird und zu emotional. Aber schlussendlich arbeitet man dann doch zusammen. Also man muss dann schon auch mal einfach versuchen, wieder ein bisschen die Emotionen rauszunehmen, auch wenn man künstlerisch zusammenarbeitet und so weiter. Aber, und ich denke, das kann ich heute besser, weil ich das auch klar jetzt erkannt habe.
Wo es wie vieles wahrscheinlich auch geübt werden, stelle ich mir vor, dass man miteinander Konflikte aushält. Jetzt Chantal, dein Beruf, also von Berufswegen, ich möchte jetzt nicht so auf die persönliche Schiene kommen, vielleicht kommen wir dann so nebenher noch dazu, aber eigentlich so oberflächlich betrachtet, hat ein Job relativ viel mit Streit zu tun. Man erstreitet sich ja zum Beispiel ein Recht.
Ja, ich glaube, also mein Beruf ist in dem Segment, in dem ich unterwegs bin, ist es tatsächlich so, dass es eher eine Streitverhinderung oder Streitvermeidung ist, in dem Sinn, dass man versucht, mögliche Streit- oder Konfliktpunkte zu antizipieren und eigentlich im Vorfeld bereits Regeln der Zusammenarbeit, also Vertragsregeln und so weiter zu treffen, die dann eben auch tragfähig sind, wenn mal die Meinungen auseinandergehen, wenn sich das Leben weiterentwickelt. Also das heißt, eigentlich ein großer Teil meiner Arbeit hat eher damit zu tun, einen Rahmen zu stecken, Konflikte konstruktiv auszutragen, später oder gewisse Fragen schon von vornherein zu klären, bevor sie emotional total aufgeladen auf den Tisch kommen und die Diskussion unsachlich werden. Es ist schon, also ab und zu muss man dann tatsächlich auch für eine Partei streiten oder gegen jemanden streiten. Aber in der Rolle des Anwalts oder der Anwältin ist es ja so, es ist nicht der eigene Streit, es ist nicht die eigene Emotion. Und man kann, oder ich kann da dann auch sehr viel steuern, wie dieser Konflikt ausgetragen wird. Ich kann als Anwältin mich entscheiden, Öl ins Feuer zu gießen und als verlängerter Arm eines sehr emotionalen Klienten zu agieren und das Ganze hochzuschaukeln und mir damit sehr viel Geld zu verdienen. Mhm. Meinem Klienten hilft es wahrscheinlich nicht so, weil der wird dann über Jahre mit diesem Konflikt beschäftigt sein. Die andere Option ist halt auch wieder da zu sagen, was ist im Interesse meines Klienten und auch da wieder zu gucken, wenn beide Anwältinnen die Emotionen rausnehmen und eben in einen sachlichen Dialog treten können, kann man dann auch wieder Lösungen finden bei einem Konflikt und das eigentlich so erarbeiten gemeinsam.
Der erste Teil deines Statements, der klingt ein bisschen nach dem, was Wolfgang als Job macht, nämlich Mediatorin.
Ja, es ist eigentlich, ich bin wie vorgelagert. Also das heißt, eigentlich komme ich ins Spiel, wenn die Leute oft haben die Leute neue Projekte. Und das heißt, es geht darum, überhaupt das Projekt gemeinsam aufzugleisen. Ich komme selten ins Spiel, wenn die Probleme schon da sind, sondern meistens wirklich schon sehr viel früher. Und das ist auch ein einfacherer Job dann.
Manchmal sind wir sogar vorgelagert mit der Mediation. Wir haben Kollegen, Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, die fragen uns, könnt ihr mal mit den Konfliktparteien reden? Mhm. Wir verstehen gar nicht, wohin die wollen. Könntet ihr mal die Bedürfnisse ein bisschen klären, damit die dann, wenn die zu uns kommen und wir das in eine Rechtsschrift fassen müssen, überhaupt verstehen, worum es denen geht? Und für mich ist halt der Unterschied, und dazu gehört, dass dein Beruf in dem Maß, wie du es geschildert hast, geht es darum, gemeinsam die Zukunft zu gestalten? Wollen wir das? Suchen wir dafür Regeln, Vereinbarungen? Oder ist es, wir sind uns nicht mehr einig und wollen jetzt diesen Streit einem Dritten zum Entscheid übergeben? Wir sind nicht in der Lage, das selbst zu entscheiden. Wir geben das aus der Hand eben an einen Richter, eine Richterin. Und dann sind aber die Parteien oft sehr erstaunt, wenn es nicht so rauskommt, wie sie gedacht haben und die Anwälte ihnen gesagt haben, doch, doch, das kriegen wir durch. Dann gewonnen haben wirklich nur die Anwältinnen dann, nämlich in Form von Geld.
Ja, also ich glaube eben das Entscheidende, ich verstehe mein Beruf als Dienstleistung und das bedeutet eben auch, wenn Konflikte vorhanden sind, ich versuche als erstes überhaupt also zu verstehen, woher der Konflikt kommt. Und mich interessiert weniger die Position, was mein Klient oder meine Klientin haben wollen, sondern ich versuche zu verstehen, was sie eigentlich brauchen, um weiterzukommen. Und das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Hat einerseits ein bisschen mit meiner eigenen Fragetechnik zu tun, aber es hängt auch ein bisschen davon ab. Ich glaube, das ist bei der Konfliktkultur generell, je besser Menschen sich selber kennen und je besser sie ihre Bedürfnisse und ihre Emotionen einordnen und dann vielleicht ausdrücken können, umso einfacher ist es, in diese konstruktive Auseinandersetzung oder den Austausch zu gehen und umso einfacher ist es auch, Konflikte auszutragen. Und ich finde es für mich sehr anspruchsvoll, wenn Leute gar nicht artikulieren oder ausdrücken können in irgendeiner Form, wo eigentlich der Schuh tatsächlich drückt und man merkt, man spricht dauernd um den heißen Brei herum und ich komme nicht zum eigentlichen Kern des Themas, aber merke, das Kern des Themas der Ursprung des Konflikts, des Streits liegt ganz woanders, aber darüber darf man aus irgendwelchen Gründen nicht sprechen oder jemand kann es nicht artikulieren, weshalb auch immer.
Also werdet ihr eigentlich Als Mediatoren werdet ihr eigentlich angefragt, um damit die Leute sich auch Klarheit darüber verschaffen können, warum sie überhaupt einen Konflikt haben.
Ja, zum Beispiel, das gibt es auch. Aber wirklich ihnen zu helfen, eigene Lösungen zu finden für ihren Konflikt. Und du hast etwas sehr Interessantes gesagt, Chantal, die Positionen. Ja, in der Regel, wenn sich ein Konflikt entwickelt, beziehen die Parteien langsam Positionen. Und eigentlich sind nicht die Positionen zu lösen, das führt nie zu einer Lösung. Wenn jemand sagt Ja und der andere sagt Nein, ist das am Schluss Jein oder was? Also das geht nicht. Man muss fragen, weshalb haben Sie diese Position? Was ist Ihr Bedürfnis dahinter? Was sind Ihre Argumente, die zu dieser Position führen? Und dann müssen die Menschen eben diese Argumente austauschen und dazu müssen sie sich zuhören. Und das ist eine der größten Schwierigkeiten, die Menschen überhaupt dazu zu bringen, dass sie einander einfach nur zuhören und nicht gleichzeitig ihre Gegenrede entwickeln im Kopf und nicht zuhören, sondern schon einmal bereitstellen, weshalb das also so gar nicht geht. Mhm. Also dieses überhaupt einander zuhören, das ist das Wichtigste. Dann beginnen die Leute auch zu verstehen, aha, ich sehe deine Argumente, ich verstehe sie, ich bin nicht einverstanden damit, aber ich verstehe sie. Und nur so gewinnt man Lösungen, die dann eben die Beziehung in der Zukunft nicht beschädigen. Darum, das ist eigentlich das Wichtigste. Die Beziehungen sollen nicht künftig beschädigt sein.
Und darum wehrst du dich so gegen den Begriff streiten, weil eben das mit beinhaltet, dass man nicht zwingend einander zuhört.
Ja, also für mich, du hast es wiederholt, ja. Streiten heißt so miteinander reden, dass man einander nicht zuhört. Hm. Und das ist Zeitverlust.
Okay, also Konflikte austragen. Wie gesagt, Konflikte austragen. Interessant war, dass, Nadja, du hast vorhin eben die Familie ins Spiel gebracht. Ich habe den Vergleich mit der Band versucht ein bisschen zu ergründen, aber es gibt eben auch die familiäre, die rein private Situation. Wir haben jetzt recht viel über das Öffentliche gesprochen. Was mich interessieren würde, ist es denn einfacher, miteinander Konflikte auszutragen, wenn man sich gut kennt, oder im Gegenteil eigentlich viel besser, wenn man sich nicht so gut kennt, um einander dann die Wahrheit zu sagen? Wolfgang fängt schon an, ein bisschen zu grinsen.
Ja, einfacher. Oft sind ja Konflikte in einer Familie recht gut lösbar, bis zu dem Punkt, zum Beispiel, wenn es ums Erben geht. Hm. Dann zahlt man sich gegenseitig zurück. Ich musste immer zurückstehen, aber jetzt gebe ich nicht nach. Hm. Weil das ist der letzte Zeitpunkt, um die Schuld auszugleichen. Hm. Also das ist ein ganz großer Unterschied zwischen einer Familie und einer Organisation. Natürlich, in einer Band ist man sich nahe. Ich kenne das auch von Theatergruppen, man ist sich sehr nahe. Aber man ist nicht Familie. Das heißt, die eigenen Verhaltensweisen und damit eben wie die eigenen Konfliktverhalten sind nicht über die Jahre gewachsen, so wie sie bei Kindern wachsen mit ihren Eltern. Die sind ja noch ganz, ganz klein, dann haben die schon ihre sehr guten Methoden, sich durchzusetzen. Und das muss sie unterscheiden von den Geschwistern. Deshalb sind die Geschwister oft nicht gleich, weil die haben alle ihre Techniken, ihre Interessen durchzusetzen. Und das nehmen sie mit ins eigene Konfliktverhalten.
Und dann kommt der Moment, wo die Erbschaft da liegt. Und dann
bricht alles wieder auf. Und mit dem Älterwerden, wir alle haben unsere eigenen Konfliktverhalten. Und selbstverständlich haben wir gelernt mit der Zeit, mit dem Älterwerden, mit dem Erwachsenwerden, wir können auswählen, wie wir jetzt miteinander reden oder eben streiten wollen. Außer uns gehen die Emotionen durch. Dann kommen wir zurück in der Regel auf das Konfliktverhalten, das wir als Kleinkinder gelernt haben.
Okay, ein nächster Punkt neben der Familie. Also in der Familie, dieser Punkt, den ich gerade angesprochen habe, wenn man die Leute gut kennt, ist es einfacher oder schwieriger, Konflikte auszutragen?
Ich finde, es hängt von den Personen ab, weil ich tatsächlich, ich finde es einfacher, mit Menschen Konflikte auszutragen, die eine gewisse Selbstsicherheit haben, dass sie einordnen können, was ich sage und wie ich es meine, die dadurch eben auch vielleicht einfacher zuhören können. Weil ich glaube, ich bin jemand, der bei Auseinandersetzungen, ich gehe selten auf die, oder eigentlich nicht auf die Person, sondern mir geht es immer um einen Inhalt, um ein Thema, um ein Problem, um etwas, das mich umtreibt. Aber um nicht die Sache. Der Mensch als Mensch. Und für mich werden Konflikte dann schwierig, wenn mein Gegenüber sich persönlich angegriffen fühlt, dadurch, dass ich schon nur nicht den gleichen Standpunkt habe oder dadurch, dass ich eine andere Haltung oder Einstellung habe, einen anderen Blick habe auf die Welt. Und das finde ich schwierig. Und der Punkt ist tatsächlich, dass es manchmal auch mit Menschen, die ich sehr gut kenne, fast schwieriger ist, solche Konflikte auszutragen, weil es schneller persönlicher wird. Also es ist für mich sehr personabhängig.
Ja, ich finde es auch fast schwieriger mit Menschen, die ich sehr gut kenne, weil ich habe auch das Gefühl, dass man in langjährigen Beziehungen doch schon auch eben ähnlich wie in einer Familie auf eine Rolle abonniert ist. Oder das Gegenüber weiß vielleicht sogar schon, was meine Antwort sein wird. So. Und das kann einem schon irgendwie wahnsinnig machen. So. Und dann kann man sich auch gegenseitig so hochschaukeln emotional, oder?
Ja, brauchst du eine gemeinsame Wellenlänge, um das irgendwie...
Na, ich glaube, was es braucht, ist ein bisschen... einordnen können und umgehen können mit Emotionen und Emotionen lesen können oder hören, was damit gemeint ist. Ich glaube, dass ich weiß nicht, ob das eine gemeinsame Wellenlänge ist.
Ja, das ist so
aber man muss,
so das,
man muss ein ähnliches, man kann sehr unterschiedlich ticken, aber ich glaube, man muss ein Verständnis dafür haben, wie die andere Person Dinge meint oder ich muss, es hilft mir zum Beispiel auch bei meinem Gegenüber, wenn ich Reaktionen einordnen kann. Also ich habe zum Beispiel eigentlich kein Problem, wenn mich jemand anbrüllt. Weil das kann ich recht gut an mir, also weil ich merke dann, okay, da die Person braucht es jetzt und ich kann damit umgehen. Ich habe aber umgekehrt die Erfahrung gemacht, dass wenn ich schon nur ein bisschen lauter spreche und ich bin noch weit weg von Brüllen und ich reg mich noch nicht mal auf, dass es Menschen gibt, die das sehr stressig empfinden. Und das heißt eben so dieses gegenseitige Lernen, was verträgt es in diesem Gefüge, was geht da, das ist ein etwas, was man herausfinden muss, glaube ich, in jeder Form von Gefüge und Beziehung. Und da gibt es einfach verschiedene Kulturen. Ich kenne Umfeld eben, also das ist vorhin gebracht mit dem lauter werden und schreien. Und ich merke zum Beispiel einfach, ich werde lauter, das sagt überhaupt nichts darüber aus, ob ich das Gefühl habe, ich werde gehört oder nicht, oder ich komme an, sondern es ist wirklich einfach so ein bisschen, wenn je emotionaler ich werde, desto schneller rede ich und desto lauter werde ich. Das kann auch sein, wenn es lustig ist. Also ich bin einfach tendenziell dann eher ein lauter Mensch.
Aber gern angebrüllt werden. Sorry.
Ja, ich finde einfach, das Stichwort Wellenlänge ist das Entscheidende. Wenn Wellenlänge Frequenz meint, und wenn die Frequenz Kanäle meint, Kanal 2, Kanal 3, und wir haben nicht, senden auf der, und empfangen nicht auf der gleichen Frequenz, dann reden wir aneinander vorbei. Also die Frequenz muss eingestellt werden. Und das heißt, wir müssen uns über unsere Sprache einigen.
Ich möchte auch noch dazu was sagen. Ich habe mir auch auf dieses Gespräch überlegt, mit wem und warum kann ich einen Konflikt ohne Angst austragen? Also es ist vielleicht auch das, was du ansprichst mit dem Lautwerden oder und ich glaube, das hat für mich mit dem gegenseitigen Respektieren zu tun. Also ich kann mit jemandem streiten oder im Konflikt sein, wie du das lieber hören möchtest. Und das fühlt sich trotz den Differenzen gut an, weil man sich gegenseitig respektiert, auch in der anderen Meinung und das so stehen lassen kann. Und ich glaube eben, dass wir Menschen viel mehr intuitiv spüren, als wir es uns bewusst sind aktiv. Also ich glaube, es ist ein bisschen wie bei den Viechern. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mit jemandem in einem Raum bin und es gibt einen Konflikt, dann spüre ich doch, ob diese Person wirklich Interesse daran hat, mich kennenzulernen oder meine Meinung zu ergründen und mir im Dialog zu sein. Oder ob diese Person einfach nur ihre Meinung über mich stülpen will. Also ich glaube, das ist intuitiv schon recht schnell, schon in den ersten paar Sekunden spürt man das. Und ich glaube, was ich dann jeweils so ein bisschen versuche, ist, das als erstes zu ergründen, also was gibt mir diese Person für ein Gefühl und mich dann halt entweder wirklich darauf einzulassen, wenn ich mich irgendwie gut fühle in dieser Konfliktsituation, das Gefühl, dann kann ich es irgendwie auch ein bisschen sportlich nehmen irgendwie und mir sagen, okay, wow, die wird jetzt laut oder der wird jetzt laut oder wow, der hat jetzt sein Handy an die Wand geknallt. Das finde ich dann immer noch nicht so schlimm, wenn ich das Gefühl habe, hey, es ist, die Person hat einfach ihre Emotionen gerade nicht im Griff, die rastet jetzt ein bisschen aus, aber es hat nichts mit mir zu tun, es ist ja.
Aber irgendwie, das, was du ansprichst, hat ja auch, also du hast mal das Wort Angst gebraucht, das hat ja auch etwas mit dem Vertrauen ins Gegenüber zu tun. Das ist jetzt machbar. Ich kann mich jetzt so ein bisschen lauter verhalten.
Ja, also ich finde, die Stichworte Vertrauen oder eben Angst als Gegengefühl, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich finde, im Konflikt gut austragen zu können, da muss man in einem angstfreien Bereich sein. Man muss wissen oder das Vertrauen haben, dass die Beziehung, egal ob es jetzt eine Arbeitsbeziehung oder eine private Beziehung ist, diesen Konflikt aushält, dass sie es vielleicht auch aushält, dass man sich nicht einig wird, dass man so wie agree to disagree, aber eben auch wieder auf eine respektvolle Art. Und ich glaube, es braucht auch so ein bisschen die eigene Grundhaltung, oder du hast, Nadja, vorhin mal gesagt, dass du davon ausgehst, dass du ja selbst auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hast. Ich glaube eben auch, jeder Mensch hat seinen eigenen Blick auf die Welt und das ist nicht zwingend so, wie alle anderen die Welt sehen müssen oder sollen. Und das heißt einfach auch mal anzuerkennen, dass eben es unterschiedliche Blickwinkel gibt, unterschiedliche Haltungen, das auch stehen lassen können, finde ich eine sehr wichtige Eigenschaft, um auch mit Konflikten konstruktiv umgehen zu können und eben auch frei von Angst damit umgehen zu können.
Weil das habe ich mir auch notiert als Frage an euch als Mediatorinnen, Mediatoren, weil das begegnet mir doch noch ab und zu in meinem Leben, dass ich Angst habe, einen Konflikt auszutragen oder jemand, den ich kenne, hat Angst, mit mir einen Konflikt auszutragen oder in den Dialog zu treten. Also und da habe ich habe auch noch ein bisschen recherchiert, online und so, zu dem Thema Streiten. Und seltsamerweise ist die Angst fast nirgendwo ein Thema. Aber eigentlich ist doch die Angst der Hinderungsgrund, um sich nicht an einen Tisch zu setzen und Lösungen zu finden. Also was macht ihr denn mit den Leuten, wenn sie Angst haben? Also wie geht ihr davor?
Also es kommt drauf an, wer Angst hat, jetzt in meinem beruflichen Umfeld. Wenn es meine Klientinnen sind, dann kann ich das adressieren. Also dann kann ich direkt darüber sprechen und fragen und versuchen, da ranzukommen. Einfach, was sind die Befürchtungen, was könnte eintreffen, was wäre das Worst-Case-Szenario? Und aber auch dann das Positiv wieder umzumünzen, was kann man aber auch gewinnen, wenn man sich hinsetzt. Aber das eigentlich so oft, das Thema Angst zu adressieren. Extrem schwierig, finde ich, und da habe ich noch keine Lösung gefunden, was mir ab und zu passiert ist, dass das Gegenüber Angst bekommt. Also das heißt, es kommt ein Klient oder eine Klientin zu mir und sagt, ich komme in diesem Konflikt nicht weiter und ich bin mittlerweile so wütend, ich kann nicht mehr konstruktiv kommunizieren und ich werde dann quasi so als, um Distanz zu schaffen, eingeschaltet. Und dann schreibe ich in der Regel eigentlich sehr höfliche, nette Anwaltsbriefe. Es ist trotzdem ein Anwaltsbrief, ist mir bewusst, aber ich schreibe eigentlich nett, weil es darum geht, in einen Dialog zu treten. Und ich erlebe immer mal wieder, dass dann das Gegenüber entweder richtig wütend wird, weil die Tatsache, dass ich Anwältin bin, ist ein Affront, ist ein Angriff. Oder dass aus Angst die Anwalt kommt, dann sage ich jetzt nichts mehr. Und dann ist das Gespräch komplett abgebrochen. Das heißt, ich überlege mir im Gespräch mit meinen Klienten auch immer sehr genau, ist es wirklich hilfreich, dass ich nach außen auftrete als Anwältin oder löse ich eben auch wieder Angst oder Abwehr aus gegenüber und verhindere so eine Konfliktlösung. Und dann verlege ich mich aufs Beraten und Ghostwriten zum Beispiel. Dann trete ich gar nicht nach außen auf, um das abzufedern. Aber ich muss das Thema Angst adressieren und versuchen herauszufinden, wo es liegt und bei wem es liegt.
Ja, ich finde, Angst ist ein anderes Wort für das fehlende Vertrauen. Es ist die Angst, nicht zu wissen, was geschieht, wenn ich jetzt kommuniziere. Was passiert mit dem, wenn ich jetzt was sage? Und wenn man eben Vertrauen ineinander hat, dann kann man sagen, was man will. Es wird einem nicht zuerst einmal schlecht ausgelegt, sondern man denkt dann einfach, ja, das verstehe ich jetzt nicht, erklär das noch ein bisschen genauer. Aber wenn man kein Vertrauen hat, dann weiß man nicht, wie weit man die Wahrheit ansprechen kann.
Wie stellst du denn das Vertrauen her?
Ja, wir beginnen dann natürlich zu fragen, wie können Sie denn überhaupt kommunizieren? Wie groß ist Ihr Vertrauen? Auf einer Skala von 1 bis 10 sind Sie dann bei 0, bei 1, bei 2, bei 9? Und was wären Möglichkeiten, um Sie von der Stufe 2 auf die Stufe 3 zu bringen im Vertrauen? Beide Parteien. Und dann reden wir darüber, was müsste geschehen, damit das Vertrauen ein bisschen wachsen könnte. Und dann werden so wirklich Wünsche angebracht. Und ein Wunsch zum Beispiel, den wir dann natürlich auch äußern, ist es möglich, dass Sie die Kommunikation etwas hochfahren könnten, mehr kommunizieren. Also in einem eskalierten Streit kommuniziert man immer weniger. Und das gibt dann so einen Kreis, eine Spirale. Weil wir nicht kommunizieren, verstehen wir uns auch immer weniger. Also wie könnten wir auch noch die Kommunikation verstärken? Und bitte lassen Sie die E-Mails weg. Keine E-Mails. Bitte reden Sie miteinander.
Ich glaube, auf das Thema möchte ich ganz zum Schluss noch kommen, auf diese Geschichte mit E-Mail, geht so in die Richtung Internet, ganz zum Schluss. Aber ich möchte vorher noch einen kleinen Themenpunkt erwähnt haben, und zwar der mir immer dabei in den Sinn gekommen ist. Wir leben in der Schweiz, ein Land mit einer großen Kompromisskultur. Und mir schien immer, der Kompromisskultur entspringt auch ein bisschen im Wunsch, vielleicht im Konflikt eigentlich ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Wie erlebt ihr das?
Ja, wenn ich gerade das etwas dazu sagen kann. Ja, wir versuchen, Kompromisse zu verhindern.
Als Mediator?
Ja. Kompromiss heißt, ich habe Bedürfnisse, die werden jetzt nicht ganz erfüllt, aber wir kommen einander vielleicht entgegen, aber eigentlich bin ich nicht zufrieden. Wir reden viel, viel lieber von Konsens und Konsent. Also ich kann mit der Lösung einverstanden sein, obwohl nicht alle meine Bedürfnisse befriedigt sind. Das ist Konsens. Kompromiss ist, ich habe in der Vorbereitung das schon angesprochen, mein Bild von Kompromiss ist, eine Gemeinde will eine Straße durch ein Naturschutzgebiet bauen und die Naturschutzverbände sind natürlich dagegen. Und dann ist der Kompromiss, wir bauen die Straße nur bis in die Hälfte.
Genau.
Ist natürlich. Was ist der Konsens?
Wir machen die Straße schmaler, wir verlegen sie, wir sperren sie in der Nacht, damit die Frösche nicht totgefahren werden. Wir suchen eine gemeinsame Lösung, dass die Bedürfnisse derjenigen, die die Straße für nötig finden, und denjenigen, die die Natur schützen wollen, wie können wir aufeinander reagieren, wie können wir aufeinander zugehen?
Ich glaube, das, was ja du angesprochen hast, war mir auch so, also so habe ich es verstanden, auch ein bisschen die Frage, ob Kompromisse eben auch eben Streit- oder Konfliktvermeidung sind. Und ich glaube, so der Punkt ist, Konflikt oder Streit, um jetzt nochmal auf dieses Wort zu kommen, hat eben sehr viel mit Emotionen zu tun. Und sehr stereotyp gesagt, gehe ich schon davon aus, da habe ich den Eindruck, dass wir in der deutschsprachigen Schweiz mit Emotionen und dem Ausdruck von Emotionen eher hadern oder es nicht, also eher so ein bisschen schwieriger ist, es auszudrücken. Also tendenziell eher so das Faust im Sack machen kommt oder so ein bisschen und dann läuft man wieder
ist
weg.
Ist ja auch ein deutsch-schweizer Ausdruck, und, Faust im Sack machen.
Ne? Genau. Und deswegen glaube ich schon, ist es auch ein bisschen ein schweizerisches Ding, dann in den Kompromiss zu gehen. Und ich teile aber die Ansicht, dass Konsens und eben, also ich finde es eben spannend, dass eine Form von Kreativität ist für mich, Lösungen zu finden, sich an einen Tisch zu setzen und eben wirklich darüber zu sprechen, was braucht es, um am Ende vielleicht sogar etwas zu haben, was viel lustiger ist für alle Beteiligten, als was man ursprünglich gedacht hatte. Und ich finde, da fängt dann eben an, eine Auseinandersetzung auch Spaß zu machen, weil dann kannst du kreativ werden.
Das Wort kreativ ist zweimal gefallen. Na ja.
Ich für mich persönlich, ist wirklich sehr persönlich für mich, habe ich einfach gemerkt, mir ist relativ egal, Kompromiss, Konsens oder kein Konsens, andere Meinung, keine Lösung, aber ich glaube, ich mag Wahrheiten. Also ich mag, wenn die Leute das sagen, was sie wirklich denken, was sie sich wirklich wünschen, was ihre Wahrheit ist. Ich möchte die verstehen. Eigentlich, ich mag eigentlich Menschen sehr und ich mag eigentlich andere Wahrheiten auch. Und wenn ich nicht einverstanden bin, kann ich sehr gut damit leben. Aber wenn sie versteckt werden, kaschiert, wenn ich angelogen werde oder wenn Dinge von mir verborgen werden, die ich nicht kapieren kann, weil ich einfach nicht in das Hirn der anderen Leute blicken kann, dann finde ich, wird es wirklich schwierig. So.
Ja, lieber ist es gesagt als nicht gesagt. Lieber jemand, der mal ausflippt, als schmollt in der Ecke.
Für mich ist es heilsamer, so mit Leuten zu sein, ja.
Jetzt möchte ich ganz zum Schluss noch etwas ansprechen, was mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist, nämlich wir gucken seit Jahren, seit der Erfindung des Internets und immer zunehmend mehr bei so einer Art von künstlicher Konfliktkultur zu. Also nicht Bewältigung der Konflikte, sondern besser gesagt die Eskalation dieser Konflikte. Wie erlebt ihr das denn eigentlich? Also du hast vorhin das Wort des Anbrüllens, des Gegenseitigen gebraucht. Erlebt ihr das auch so? Oder ist es nur mein persönlicher Eindruck, dass sich da alle irgendwie im Internet die Kante geben gegenseitig?
Also ich beobachte das auch immer wieder, dass sich da wunderbar Dinge hochschaukeln. Und ich glaube, das Schriftliche schafft halt eine Distanz. Du bist nicht unmittelbar mit der Reaktion des Gegenübers konfrontiert. Es ist einfacher, da einfach mal rauszuhauen, unüberlegt. Gleichzeitig ist es aber auch schneller, als früher mit der Schreibmaschine zu schreiben und dann das noch zu falten und einen Umschlag zu stecken, eine Briefmarke zur Hand zu haben, zur Post zu tragen.
Ja, und mein Leserbrief wird garantiert nicht abgedruckt, sondern erscheint auf dem Bildschirm.
Oder auch Schmähbriefe, die man anderen schickt oder so. Also das E-Mail und Internet ist halt ein sehr schnelles Medium. Und das ist auch etwas, was ich als erstes empfehle, auch meinen Mitarbeitenden im Büro, wenn man merkt, dass ein E-Mail-Verkehr anfängt, ein Ping-Pong zu werden und sich so etwas hochschaukelt, dann muss ich den Leuten sagen, ruf doch mal an. Und weil du einfach, einerseits die Distanz ist das eine, das andere ist, die Leute können sich unterschiedlich gut schriftlich ausdrücken, man interpretiert zwangsläufig relativ viel und so kann man wunderbar Konflikte eskalieren lassen. Und ich finde es aber auch spannend, das Generation-Ding, dass ich feststelle, dass meine unter 30-jährigen Mitarbeitenden oft nicht auf die Idee kommen zu telefonieren, weil sie so mit SMS und Chats und Messenger aufgewachsen sind, dass man immer schreibt oder vielleicht, wenn es ganz hochkommt, eine Sprachnachricht hinterlässt. Und so, dass die Ansage, dann ruf doch mal an oder geh rüber ins Büro und sprich mit dem Menschen, das ist dann oft total eine Offenbarung.
Ich finde sogar telefonieren schon schwierig. Ich wollte nämlich auch noch sagen, ich finde es in einer Konfliktsituation extrem hilfreich, das Gegenüber physisch zu sehen und zu spüren. Weil manchmal sind die Leute auch sehr aufgeregt und wütend, aber sie haben zum Beispiel Tränen in den Augen. Und dann sehe ich ja auch, wow, mein Gegenüber ist so verletzt und auch verletzlich. Und dann fahre ich automatisch vielleicht ein bisschen meine Energie runter. Und ich denke manchmal ebenso, mit dem Online-Ding, man sieht die Leute, man spürt sie auch physisch so nicht. Und das finde ich wirklich schwierig. Und ich denke, es ist einfacher, wenn man sich zusammen an einen Tisch setzt oder irgendwie spazieren geht und einfach die Person physisch neben sich hat.
Ja, Kommunikation ist ja, hat sehr, sehr viele Facetten und Ausdrücke. Und am besten spürt man sich wirklich, wenn man sich gegenüber sitzt. Spazieren ist auch sehr gut. Gemeinsam wandern. Aber sich physisch sehen, weil man drückt sich aus mit den Gesten, mit dem Gesichtsausdruck, mit den Tränen in den Augen, hast du vorhin angesprochen. Und das alles fällt weg, wenn man eine E-Mail schreibt. Dann ist es eine ganz verkürzte Form und die wird in spannungsgeladenen Situationen fast immer missverstanden. Ich lese etwas anderes, das heißt, ich verstehe das, was geschrieben ist, anders als derjenige, der das geschrieben hat oder diejenige gemeint hat. Wie klären wir das auf? Was hast du gemeint und was habe ich verstanden? Und deshalb, und Internet verstehe ich jetzt so, da ist nicht mal ein Gegenüber. Das ist nur ein Rausschreien und wir könnten hier das Fenster aufmachen und rausschreien. ganze Welt ist blöd. Mhm.
Also es ist Schreitherapie in schriftlicher Form.
Ja, das Problem am Internet ist halt auch, dass es wird dann eben schon ein bisschen, kann auch gefährlich werden, weil mir kommt da eher so das Bild vom Herumballern. Das ist wie wenn jemand eine Knarre aus der Tasche zieht und einfach wild um sich schießt. Und dann wird halt so ein bisschen, werden so ein bisschen Menschen, die gerade so zufällig rumstehen und so, werden getroffen. Und ich glaube, das unterschätzen die Leute auch ein bisschen, wenn sie so auf dem Netz herumballern. Das trifft andere Menschen. Hm. Also das verbal, ist heikel.
Das verbale Austeilen wie mit einer Schrotflinte. Ich glaube, das wäre ein Thema für einen weiteren Kulturstammtisch. Wir hatten es heute von der Streit- bzw. Konfliktkultur oder der Auseinandersetzung mit dem, was Streit und Konflikt ist. Zuerst einmal herzlichen Dank ans Publikum heute in der Mühle Ottelfingen. Herzlichen Dank Chantal Bolzon, Nadja Zähler und Wolfgang Wörnhardt. Mein Name ist Erik Fackung.